Die Verhärtung der Muster, die vorher beim Individuum gesehen wurde, wurde jetzt in der zwischenmenschlichen Interaktion in diesen Systemen gesehen. Mhm. Und dann hat man überlegt, man hat gemerkt auch, dass der therapeutische Einfluss auf den Einzelnen in solchen Systemen nicht sehr viel ausrichten kann, weil durch die Interaktion in diesem Gemeinwesen, das eigentlich meist ausbalanciert wurde, und man hat deswegen nach neuen Hebeln gesucht, wie man in dieses Interaktionssystem eingreifen kann. Also es ist sowohl das Setting, dass man die Menschen, die da mitwirken, zusammengeholt hat, was neu war, als auch die Fokussierung, die dann neu war und die Art der Intervention.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu unserer nun 33. Folge. Heute geht es um die Entwicklung der Beratungsbranche in Deutschland. Und zwar der Beratungsbranche, die zunächst geprägt war von den Ideen der humanistischen Psychologie und sodann von der systemischen Wende zu Beginn der 1980er Jahre durch Systemtheorie und systemische Ideen beeinflusst wurde. Und ich kann mir kaum einen geeigneteren Gesprächspartner und gewissermaßen Zeitzeugen und Mitgestalter dieser Entwicklung vorstellen als Dr. Bernd Schmidt. Bernd Schmidt ist Gründer des 1984 gegründeten Instituts für systemische Beratung in Wiesloch, einem heute hochrenommierten Institut für systemische Beratungsformate. Er ist Gründer und Mitgestalter diverser Vereine und Gesellschaften, die sich mit Beratung, Weiterbildung und Didaktik beschäftigen, war Gründungsmitglied des Deutschen Bundesverbandes für Coaching, der GWS, der Gesellschaft für Weiterbildung und Supervision, Funktionsträger in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse und Begründer der Schmidt-Stiftung im Jahre 2012. Eine Stiftung, die gemeinwohlorientierten Firmen Unterstützung bietet, professionelle Beratung und Weiterentwicklung zu erhalten. Er ist Preisträger unter anderem des Eric Byrne Memorial Award von 2007. Er hat den Life Achievement Award für Weiterbildungsbranche 2014 bekommen und den Life Achievement Preisträger der DGTA. Ein hochrenommierter Gesprächspartner und ich freue mich, dass er heute hier im virtuellen Podcast-Studio bei mir ist. Herzlich willkommen, Bernd Schmidt.
Ja, vielen Dank für das Willkommen. Das ist ja eine Laudatio, die mich erstmal abheben macht. Ich setze mich jetzt erstmal wieder in Ruhe.
Ja, und bei den Recherchen musste ich hart auswählen, was ich nenne und was nicht. Also das ist sozusagen wirklich ein Leben der Beratung und Weiterbildungsbranche gewidmet. Und du giltst auch als wichtiger Wegbereiter für diese professionelle Beratungsarbeit, wie sie sich heute versteht. Also eine Kombination aus tiefenpsychologischer Analyse und systemisch fundierter Beratung. Und hast damit das Zusammendenken und Zusammenberaten von vormals mehr oder weniger getrennten Klienten mit herbeigeführt, nämlich von Menschen und Organisationen, die dadurch also zusammen beraten werden müssen und zusammen gedacht werden müssen. Wenn du das als These oder als Ausgangspunkt für unser Gespräch stehen lassen kannst, können wir vielleicht zunächst zu den Anfängen kommen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ja, ich selbst stamme aus einer Familie, in der man das Wort Psychologie nicht mal kannte, habe aber in eine Familie hineingeheiratet, die sehr interessiert war, zum Beispiel an der Tiefenpsychologie von C.G. Jung, und bin auf diese Weise schon früh mit Psychologie in Kontakt gekommen. In meiner beruflichen Entwicklung bin ich über Hochschuldidaktik zur Gruppendynamik gekommen und über die Gruppendynamik zur humanistischen Psychologie. Und für mich gab es nichts Größeres damals, als Psychotherapeut zu werden. Und das bin ich ja dann schließlich über die Transaktionsanalyse auch geworden, bin Lehrtherapeut und Lehrsupervisor der Internationalen Gesellschaft gewesen, habe mit Gunthard Weber zusammen viele Jahre dann systemische Familientherapie gemacht. Da kam dann die systemische Komponente zu dieser humanistischen Komponente hinzu. Und von daher sind wir von der Einzelperson schon weggekommen. Wir sind auch vom Setting 1:1, auch über die Transaktionsanalyse weggekommen, weil dort sehr viel gruppenorientiert schon immer gearbeitet wurde und man schon immer neben der Innenschau und der biografischen Rückschau der Menschen auf deren Interaktion akut in der Gruppe mit anderen Menschen geschaut hat.
Mhm. Zur kleinen Revolution innerhalb der humanistischen Psychologie, die die Transaktionsanalyse angestoßen hat mit dem explizit gruppenorientierten Therapieren und Beraten, würde ich auch nochmal zurückkommen. Aber zunächst erstmal ist der Ausgangspunkt richtig bezeichnet auch worden von mir zu Beginn, dass also Einzelberatung des einzelnen Menschen der Ausgangspunkt in der humanistischen Psychologie war und dann die ganzen Beratungsformen oder Therapieformen, die du genannt hast.
Da bin ich nicht so sicher, ob in der humanistischen Psychologie das der Ausgang war. Aber wir alle wurzeln ja schon auch in der Tradition der Psychoanalyse. Und dort ist es natürlich ein ganz starkes Momentum immer gewesen. Die humanistische Psychologie, so wie ich sie kennengelernt habe, hat eigentlich immer schon auch sich in dem von Ruth Kohn ja so berühmt beschworenen Dreieck von Ich, Du und Es bewegt. Und auch Eric Byrne hat ja von vornherein gruppenorientiert gearbeitet, wenngleich sehr oft an Einzelarbeit in der Gruppe, aber es war zumindest nach einem Stück Einzelberatung in der Gruppe immer auch der Schwenk zu den Reaktionen der anderen. Was bedeutet das im Hier und Jetzt? Was bedeutet das sozial? Wie gehen die anderen Menschen mit dem um, wie ein Mensch mit sich selbst umgeht?
Also dieses Erleben und auch Nachdenken im Wir, also in der Gruppe, im Bezug zu anderen, das erklärt sozusagen diesen Erfolg der humanistischen Psychologie innerhalb der Therapie- und Beratungsszene, die es damals ja so noch nicht gab.
Ja, wobei es auch da unterschiedliche Fraktionen und Ausprägungen gab. Also in der Gestalttherapie und in der Psychosynthese hat man vom Fokus her schon sicher immer mehr drauf geschaut, was die biografischen Perspektiven des Menschen sind, welche Beschränkungen er vielleicht mit sich herumträgt und wie er zu einer persönlichen Befreiung kommt. Vom Setting aber und von der Art der Beeinflussung hat man auch da ziemlich viel gruppenorientiert gearbeitet. Man hat die Gruppe schon dann verstanden als die Ansammlung der halt gerade anwesenden anderen Personen. Man hat da noch nicht sehr differenziert. Die Transaktionsanalyse, und das war auch schon seit Eric Byrne so, hat eine zweite Komponente dazu gebracht, nämlich die Feldorientierung.
Da wurde was schon heißt sehr das? Viel im Backen. Ja? Was heißt Feldorientierung in dem Falle?
Ja, dass Eric Byrne, der ja selbst Psychiater und Psychoanalytiker war, von seiner Ursprung her schon früh gesagt hat, die Transaktionsanalyse beschäftigt sich eben auch mit der Kommunikation im Hier und Jetzt mit den Menschen und liefert auch dafür sehr viele Konzepte für Verstehen und Verbessern. Und das sollte nicht nur der Psychotherapie vorbehalten bleiben, sondern das sollte auch im Erziehungswesen, für Pfleger, also in dem sogenannten sozialpsychiatrischen Ansatz, dass alle, die mit Menschen, die in Kliniken sind oder in irgendwelchen Einrichtungen zu tun haben, ihre Kommunikation so verbessern, dass sie zu einem Heilungs- oder Entwicklungsprozess beitragen.
Also das wäre sozusagen das Ausgreifen sozusagen aus dem Therapiefeld, wo man es mit Patienten zu tun hatte, wo man definierte Krankheiten therapieren wollte und die entsprechenden Personen hinaus sozusagen in das alltägliche Leben, wo es nicht um Kranke geht, wo es um Beratung von Menschen in unterschiedlich schwierigen Situationen dann geht. Das war sozusagen schon der Ausgriff daraus.
Ja, und das war schon in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat das schon seinen Anfang genommen. Allerdings ist es so gewesen, dass doch bei Byrne die Psychoanalyse im Hintergrund und bei den vielen Menschen, die dort zur Weiterbildung gekommen sind und Transaktionsanalytiker wurde, wurden doch die Magie dieses 1:1-Settings, dieser biografischen Arbeit bis in die frühe Kindheit hinweg, immer noch viele Jahrzehnte dominiert, hat zum Teil heute noch dominiert. Und man hat diese Verständnisse von Menschen dann halt in die anderen Praxisfelder rübergetragen, hat sich aber doch schwer damit getan, die ganz besonderen Belange der anderen Praxisfelder wirklich auf Augenhöhe ernst zu nehmen. Und an der Stelle habe ich ja die letzten Jahrzehnte sehr viel versucht beizutragen.
Ich würde noch ein bisschen bei dem Moment bleiben, sozusagen, wo so der Weg sozusagen raus aus der Therapie dieser Konzepte und Ideen und auch Erkenntnisse über den Menschen in die Gesellschaft gekommen ist, also eben in die sozialen Einrichtungen, in der Pädagogik und was du so als Sozialpsychologie dann auch verstanden oder benannt hast. Wie war da, also jetzt auch so im Rückblick nochmal, was hat sich dadurch alles ergeben? Also was ist möglich geworden dadurch?
Ja, zunächst mal auf Verbandsebene. Die Transaktionsanalyse hat ja von daher schon sehr früh neben der wirklich echten internationalen Orientierung, die wir immer hatten, eben auch die Praxisfeldorientierung jenseits der klinischen Praxis betont. Und es war innerhalb des Verbandes dadurch möglich, dass Menschen, die jetzt nicht diese klassischen Grundberufe für klinische Arbeit hatten, dort sowohl Ausbildung machen konnten, als auch eben als lehrende Transaktionsanalytiker, als zertifizierte Transaktionsanalytiker tätig werden konnten. Und dass sie nach und nach einen gleichwertigen Stellenwert innerhalb des Verbandes für sich gekriegt haben. Und das hat natürlich auch die Auswirkung gehabt, dass diese Menschen sich aufgewertet gefühlt haben in ihrem Praxisfeld und dass sie die Konzepte der Transaktionsanalyse, die ja leicht vermittelbar sind, also die eine gut handhabbare und erlernbare Oberfläche haben, obwohl sie gleichzeitig auch Tiefe bieten, verbreitet. Und das hat sicher zu der Verbreitung dieser psychologischen Betrachtungsweisen der Kommunikation in den jeweiligen Feldern beigetragen.
Also das wird ja heute auch so verstanden, ne? Sozusagen die beratende Gesellschaft, wo einfach Beratungsbranchen, Beratungsberufe einen enormen Anteil ausmachen. Und das klingt mir so, dass das so die Anfänge waren. Also einerseits, dass es sozusagen Menschen erlaubt war, sich mit den Themen zu beschäftigen, auch wenn sie keine Therapeuten waren und nicht klinisch unterwegs waren. Ja. Und andererseits aber eben auch Menschen dann davon weiter beeinflusst werden konnten, die dann in ihren Berufen als Lehrer, als Erzieher, aber auch als Facher oder wo auch immer Kommunikation stattgefunden hat, dann damit beraten wurden. Und
ja,
das ist ein enorm.
Es ging auch einher mit einer gesellschaftlichen Entwicklung in den 1970er und 80er Jahren, wurden ja die Grenzen der Profession auch nicht mehr so eng gezogen. Das heißt, ich bin ja von Haus aus Handelslehrer, habe zwar in Psychologie und Erziehungswissenschaften promoviert, hatte aber kein Diplom als Psychologe. Und trotzdem war ich sogar zeitweilig kassenersatzabrechnungsberechtigt. Also es gab
schönes Wort.
Eine Auflösung dieser strengen Grenzen.
Ja.
Ja. Und das hat eine Zeit lang auch dazu beigetragen, dass man übergreifend kommuniziert hat und sich auch zusammengeschlossen hat. Und dann kam noch eine Entwicklung dazu, das speziell in meinem heutigen Schwerpunktfeld der Organisationsberatung, dass viele Kollegen in den Konzernen, zum Beispiel Daimler oder später SAP und alle möglichen, die hatten relativ viel Freiheit, sich zusätzlich zu qualifizieren und auch neue Nuancen von kommunikations- und persönlichkeitsorientierter Arbeit in ihre Unternehmen einzubringen. Und die haben dann zum Beispiel mich engagiert, sowohl zunächst als Teamentwickler für ihre eigenen Fragestellungen und dann aber zunehmend auch als Weiterbildner, weil sie sich qualifizieren wollten in diesen Bereichen für den Bereich Organisation.
Ja, genau, da kommen wir gleich hin. Also das interessiert mich auch, weil es ja doch ein Gedanke von erheblicher Bedeutung ist, der so zumindest verdeutlicht sich das für mich, nicht einfach so geschieht, dass also dann die Arbeit, die Organisation, der Beruf so menschlich gedacht wurde, wie das vorher in den 40er oder 30er Jahren, 40er, 50er nicht der Fall war. Da hat man sozusagen eine gewissermaßen die Persönlichkeit abgegeben am Werkstor und hat dann gemacht, was gesagt wurde. Und das war eben auch mehr eine Tätigkeit als ein Nachdenken. Und das hat sich dann gewandelt. Aber wenn ich zunächst nochmal das so auf den Punkt bringen darf und gucke, ob das passt, dass also dieses Ausgreifen aus dem Therapiesetting, aus dem sehr klinischen Setting, wo Patienten waren, die therapiert werden mussten und wollten, die humanistische Psychologie, das sozusagen in die breite Gesellschaft getragen hat und das auch mit einer einhergehende Auflösung von fixen Grenzen und damit auch eine Befreiung auch in dieser Form stattgefunden hat, nicht nur für diejenigen, die beraten wurden, sondern auch für diejenigen, die beraten haben, dass vieles dadurch möglich wurde. Und die Essenz ist für mich so, wenn ich über diese Schulen und Richtungen der humanistischen Psychologie mich informiere, immer, dass der Mensch im Zentrum steht. Das war sozusagen der Einzelne dann auch in Bezug zu anderen, aber das ist das Zentrum und Ausgangs- und Endpunkt allen Denkens gewesen.
Ja.
Und dann geschieht...
Es ist aber vielleicht wichtig, dass man das jetzt nicht nur als eine Selbsttranszendenz der Psychotherapeuten und Psychologen sieht, sondern das Ganze war möglich und notwendig im Kontext einer gesellschaftlichen Entwicklung. Also das, was damals unter dem Stichwort Humanisierung des Arbeitslebens verhandelt wurde. Und es wurde sicher seitens der Unternehmen nicht aus humanistischen Beweggründen gemacht, sondern weil man gemerkt hat, dass sich langsam Mitarbeiter emanzipieren, dass die alte gefügte Befehl- und Gehorsamsordnung sich auflösen wird. Und da war man bereit, durchaus zunächst mal eine Spielwiese zu erlauben. Gleichzeitig war sehr viel Geld da, es war eine prosperierende Periode, sodass man diese Bildungs- und Beratungsabteilungen, die sich da gegründet haben, auch wachsen ließ. Und man ließ sie auch machen, was sie wollten, weil so richtig gerechnet mit ihnen hat man nicht, um das wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens herzustellen. Aber man fand es auch irgendwie ganz gut, dass es sowas gab und es wurde auch gerne propagiert, dass der Mensch zunehmend im Mittelpunkt stehen soll.
Ja, also einhergehend ist ja auch in diesen Zeiten die sogenannte, also fast schon Deindustrialisierung hat da begonnen, also dass Industriearbeiterschaft nicht mehr 40-50% der Bevölkerung ausmachte, der arbeitenden Bevölkerung, sondern weniger wurden und eine Akademisierung und eine Bildungsexplosion in der arbeitnehmenden Bevölkerung auch stattgefunden hat, dass also auch einfach stärker gebildete Leute existierten.
Diese Weiterbildungswelle kam vielleicht auch vor der Akademisierungswelle.
Ja.
Diese sehr starke Akademisierungswelle ist eigentlich eher dann vielleicht mit 2-3 Jahren Verzögerung, Jahrzehnten Verzögerung gekommen. Und im Rahmen der Akademisierungswelle, aber das ist jetzt vorgegriffen auf die heutige Zeit, werden natürlich diese Methoden und Weiterbildung, die vorher von Verbänden und mehr im Privatsektor geleistet wurden, ja auch zunehmend von den Hochschulen übernommen.
Ja, genau, da steuern wir genau hin. Ich würde als Beispiel, als Fokusbeispiel die Universität Bielefeld nehmen, die in den 80ern gegründet wurde, die Niklas Luhmann einen Lehrstuhl angeboten hat in Soziologie, obschon er da überhaupt nichts damit zunächst zu tun hatte als ausgebildeter Verwaltungsjurist. Und das Beispiel nehmen, um sozusagen die systemische Wende so uns ein bisschen anzunähern, die nicht nur von Luhmann durchgeführt wurde, aber der doch sozusagen ein ganz prägnantes Beispiel war. Wie ist das in deinem Erleben und in deinem Erinnern vonstatten gegangen?
Ja, also diese Luhmannsche Perspektive und Beitrag zur systemischen Wende ist in meinem Erleben eher etwas später gekommen. Für uns fing das an, weil ich ja damals noch klinisch orientiert war, durch den Übergang von der Einzel- und Gruppentherapie zur Familientherapie und da eben zunehmend zur systemischen Perspektive. Da gab es Vorläufer wie Ronnie Lang in London, aber dann ganz besonders die Mailänder Schule mit Mara Selvini Palazzoli.
Und die sich im Familienkontext bewegte, ne? Das war Familienberatung, Familientherapie.
Ja, und da kam eben nicht nur vom Setting her die Familie rein, sondern es kam auch vom Mindset her systemisches Denken rein durch die paradoxen Interventionen. Man hat ja aufbauend auf Ideen von Watzlawick oder Gregory Bateson zunehmend gestörte Familien und Systeme so beschrieben, dass sie zirkulär sich gegenseitig in eine Wirklichkeit hineinentwickelt haben und dort festhalten, dass die Verhärtung der Muster, die vorher beim Individuum gesehen wurde, wurde jetzt in der zwischenmenschlichen Interaktion in diesen Systemen gesehen. Mhm. Und dann hat man überlegt, man hat gemerkt auch, dass der therapeutische Einfluss auf den Einzelnen in solchen Systemen nicht sehr viel ausrichten kann, weil durch die Interaktion in diesem Gemeinwesen, das eigentlich meist ausbalanciert wurde, und man hat deswegen nach neuen Hebeln gesucht, wie man in dieses Interaktionssystem eingreifen kann. Also es ist sowohl das Setting, dass man die Menschen, die da mitwirken, zusammengeholt hat, was neu war, als auch die Fokussierung, die dann neu war und die Art der Intervention.
Und würdest du dem zustimmen? Also ich hatte das, wenn ich das so mir angeguckt hatte, nicht nur die sozusagen den Gedanken, dass man über die Familienmitglieder jetzt den Patienten heilen wollte, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass auch ein Analyse-Shift stattgefunden hat, dass der Einzelne, der vormals, so vielleicht 10 Jahre vorher als Einzelpatient in die Klinik eingewiesen wurde, eher freigesprochen wurde von der Krankheit, sondern die Familie als System krank definiert wurde und dass dort eigentlich therapiert werden müsste. Und dass das doch ein starker Umschwung auch war, der vielleicht heute so ein bisschen auch relativiert werden könnte oder müsste, oder?
Ja, das stimmt. Das hatte ja in der psychoanalytischen Orientierung mit Horst Eberhard Richter zum Beispiel angefangen, mit seinem Buch Patient, Familie. Und dort wurden ja sozusagen diagnostische Etiketten für Systeme erfunden, wie Symptom, neurotische Familie oder den anderen Begriff fällt mir jetzt nicht mehr so ein. Aber das stimmt genau, was du sagst. Wir haben später zum Beispiel Begriffe wie Treibsandkommunikationsfamilien. Mhm. Das sind Familien entwickelte unter Weber und ich. Das sind Familien, die, wann immer man versucht, irgendeinen Standpunkt zu beziehen, irgendeine Wirklichkeit, die nicht sozusagen den Machtverhältnissen und Verfügbarkeiten des Systems genehm war, zu etablieren, hat das System sozusagen diese Definition von Wirklichkeit unterspült, untergraben und verunklart, sodass eben damals die Idee war, dass manche verrückt daran werden, und zwar die gesündesten, in dem Sinn gesündesten, dass sie eben Stellungnahmen zu wesentlichen Entwicklungsthemen der Familie eigentlich eingefordert haben. Mhm. Aber weil sie es eben auf kompetente und geradlinige Weise nicht einfordern konnten und das auch in den Systemen nicht sehr erfolgreich gewesen war, mussten sie es eben durch Symptombildung machen. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir dann Hypothesen, dass ein Kind Schulschwierigkeiten produziert, damit die Eltern ein gemeinsames Thema haben, weil die Kinder gespürt haben, dass es in der Ehe nicht so gut läuft. Das kann manchmal eine Fantasie gewesen sein, manchmal eine berechtigte Intuition. Und dass dann solche Menschen versuchen, eigentlich durch Verhalten, das wir normalerweise als individuell gestört und irgendwie in der Kindheitsentwicklungsgeschichte begründet angesehen haben, nun verstanden wurden als Beiträge zur Erhaltung eines Systems oder zum Versuch, ein System zu einer Entwicklung zu bringen. Mhm. Und da hast du völlig recht. Da hat sich die Perspektive geändert. Leider auch ist das Pendel sehr weit in die Richtung ausgeschwungen, dass man zeitweilig geradezu verfemt hat, also individuelle Hintergründe zu sehen, Motive, die durch Introspektion gefunden werden können. Das, was in der Jung'schen Therapie über Dialog mit Träumen erreicht wurde. Und diese Dinge sind zeitweilig doch sehr aus dem Blickfeld geraten und man hat eigentlich nur die Interaktion zwischen den Beteiligten gesehen und versucht, auf der Ebene zu intervenieren.
Mhm. Ja, also ne, so, ich glaube, so als aus der humanistischen Beratung ist es dann auch akzeptabel geworden, dass das Pendel dann auch weit ausschlagen darf. Es wird sich schon wieder irgendwie einpendeln. Ich würde den Fokus nochmal darauf legen, sozusagen jetzt aus der Familie raus, als System und Referenz für diesen Wandel in der Beratung und hin in die Organisationswelt zu gehen. Weil das finde ich faszinierend, wie sich das entwickelt hat. Und das sind viele Gründe, da werden wir jetzt sozusagen nicht die Beratung und die Systemik als einzigen nehmen können, dass Organisationen angefangen haben.
Können wir, bevor wir das machen, auf deine Frage, wie wir jetzt auf die Familientherapie gekommen sind, noch ein Stück zurückkommen.
Oh, habe ich was übergangen sozusagen.
Der Einfluss und was gab es sonst noch? Weil es gab ja gleichzeitig auch eine Entwicklung in den Wissenschaften. Mhm. Also Umberto Maturana, der chilenische Erkenntnisbiologe, oder Fridtjof Capra von Seiten der Physik, oder Ilya Prigozhin mit den dissipativen Strukturen. Also es hat sich insgesamt eine Weiterentwicklung des Weltbilds auch von wissenschaftlicher Seite gezeigt, dass man studiert hat, wie Systeme aus sich heraus eine Dynamik entwickeln können, um zu einer höheren Ordnung sich zu entwickeln.
Mhm. Und wird es, also ich kenne das aus der systemischen Szene sozusagen, dass das die ganzen Referenzwissenschaftler auch aus der Kybernetik und also ein Sammelsurium an Wissenschaftlern ist. Wie ist deine Sichtweise drauf? Sind das Vertreter ihrer Disziplinen, anerkannte Vertreter oder auch schon, ich sage jetzt mal so salopp, eigenartige Typen gewesen, die sich da in einem Sammelbecken gefunden haben und Dinge gedacht haben, die jetzt nicht sozusagen Disziplin anerkannt waren?
Ja, das ist ja aber immer so, wenn sich was Neues entwickelt, dass zunächst die klassischen Disziplinen davon nichts wissen wollen und dass es auch ein Sammelsurium von spinnigen Ideen, guten Erleuchtungen gibt. Also ich denke an humanistische Kongresse, die wir in spanischen Klöstern damals abgehalten haben, als Timothy Leary, der diese ganze Drogengeschichte hatte, auch da irgendwo eine Rolle Papst gespielt in der Aufweichung von Weltbildern. Timothy Leary uns erklärt hat, dass wir uns das Öl zwar ausgeht, aber wir uns keine Sorgen machen müssen, weil wir eh alle bald auf den Mond umsiedeln. Das gab es eben neben Leuten wie die Simontons zum Beispiel, die schon sehr früh mit ihren Patienten, das waren Radiologe, der Krebspatienten behandelt hat und das sehr früh gezeigt hat, wie Narrative helfen können, etwa das Vertragen von Krebstherapien besser zu machen. Und das hat zwar damals im Mainstream der Medizin wie auch der Psychologie eigentlich noch ziemlich exotisch, weil man damals ja noch ein Weltbild von relativ strenger Trennung hatte von körperlichen Prozessen und seelischen Prozessen und eigentlich keine Idee hatte, wie das ineinander wirken kann, also zumindest wie die Narrative auf die körperlichen Prozesse, die man eben sehr naturwissenschaftlich verstanden hat, wirken kann. Was wir da heute haben mit Epigenetik und Ähnlichem, das gab es damals ja alles noch nicht. Jung hat das allerdings sehr früh im Zusammenhang gesehen und war durchaus immer in seinen Verständnissen von Entwicklung und Wirklichkeit über diese engen Grenzen der Disziplin hinaus. Aber dass das eine lange Zeit zum Teil wirklich skurrile Entwicklungen nimmt, aber auch gute Entwicklungen nicht ernst genommen werden von den traditionellen Verbänden und Einrichtungen, das gehört, glaube ich, zu jeder Revolution dazu.
Ja, also kann ich, ne, ich will das jetzt nicht einseitig da negativ sehen, sondern eher überprüfen, diese Beobachtung, die ja jetzt ganz auch populär gemacht wurde von Andreas Reckwitz in seinen Büchern, dass die sogenannte Countercultures, die gegenkulturellen Bewegungen in den 70er, 80er Jahren begonnen haben, tatsächlich in der breiten Gesellschaft Fuß zu fassen und heute dann, da kommen wir dann noch dazu, dann tatsächlich, ich sag mal so, den Ton angeben gesellschaftlich.
Ja, das ist ja eine ähnliche Entwicklung wie auf der politischen Ebene, zumindest bei den Grünen zum Beispiel.
Ja,
jetzt gerade ja genau, aktuell, ne? Anlässlich der Wahlen in Baden-Württemberg.
Ja, genau. Ne? Tatsächlich so eine gesamtgesellschaftliche Bewegung und finde sie erstaunlich, die Dinge sozusagen, wie sie sich fügen, wenn man auf kulturelle Bewegungen schaut. Und
ja, das war aber, ich habe jetzt wir haben ja Beethoven ja. Und Beethoven ist ja am Anfang auch ausgebuht worden und verfemt worden wegen seiner unordentlichen Musik, weil er ja mit diesen starren Gesetzmäßigkeiten der Musik seiner Zeit und den Hörgewohnheiten quer lag. Und auch ein Beethoven musste erleben, dass Verlage seine Partituren nicht gedruckt haben und dass die Aufführung vieler seiner Werke erst gar nicht möglich war, weil das als Fehlentwicklung
unerhört
angesehen wurde, was heute natürlich schon wieder traditionell geworden ist.
Ja, also und dass beide Dinge, ne, wir haben jetzt sozusagen da eine wissenschaftliche Bewegung gehabt oder Vertreter von wissenschaftlichen Disziplinen. Jetzt nehmen wir da die Kultur mit Beethoven und Musikentwicklung, wo gleiche Dynamiken erkennbar werden. Und gleichwohl ist ja sozusagen der Gedankenschluss zu kurz gesprungen, dass jetzt jeder, der Gegenwind bekommt von der Masse, gleich ein Genie ist, sondern das kann zunächst einmal auch einfach nur dummes Zeug sein, was er quatscht. Und bei anderen, ne, gerade so, die Wahrheit nimmt halt auch im Kleinen erstmal ihren Lauf und wird größer gemacht. So, also man kann in dem Zeitpunkt, wo die Bewegung noch klein ist, nicht sagen, ist das jetzt Quatsch oder ist das die zukünftige, ja, ist es die Zukunft so? Das ist sozusagen noch unklar.
Ja klar, wenn ich denke, dass Sloterdijk war ja auch sein Yassin mal und gilt heute als einer der anerkanntesten Denkern und Philosophen. Ja. Man weiß das nicht am Anfang, aber von daher, es haben sich ja jetzt gerade im therapeutischen und im beraterischen Bereich, Entschuldigung, es haben sich gerade im therapeutischen und beraterischen Bereich die Dinge eigentlich gut entwickelt. Und wenn man denkt, dass wir heute die Psychotherapie sich sehr krankheitsbildspezifisch entwickelt hat und dass man mit ganz einfachen Schemata, weder mit klassischen noch mit revolutionären Lösungsideen, die dann auch oft sehr schmal daherkamen, erfolgreich geworden ist. Es hat sich eigentlich ausdifferenziert und es hat sich sortiert. Und deswegen finde ich, kann man, wenn keine direkte Gefährdung von Menschen zu erwarten ist, auch da einem Pioniergeist und einem Ausprobieren dürfen Raum lassen. Der Blick auf meine Lebensentwicklung sagt mir, dass am Ende sich dann doch, wenn auch in Wellen, die Vernunft und die Weiterentwicklung durchsetzt. Mhm.
Da ist das Stichwort für mich Ausdifferenzierung, um wieder sozusagen in die 80er zu springen und ja, nochmal diese, ich finde wirklich vielleicht nochmal eine zweite Revolution, die da stattgefunden hat, dass die Beratung von Organisationen und Menschen dann zusammengeführt wurde, während man vorher ganz andere Beratungsansätze oder Beratungsthemen auch in Organisationen hatte und jetzt doch auch der Mensch in Organisationen den Mittelpunkt gerückt wird und auch von den Organisationen akzeptiert wird. Vielleicht noch nicht wissend, was das alles bedeutet, aber du sagtest vor uns, Geld war da, die Zeit war gut, der Bedarf war da und dann hat man das gemacht. Und dann kam es darauf an, Konzepte zu entwickeln, die also Mensch und Organisation als ja in Relation stellen. Und dann hat sich die Systemtheorie angeboten.
Ja, bestimmt. Trotzdem hatte man auch da mit alten Dichotomien noch lange zu tun, auch heute noch, dass man einerseits den Menschen gesehen hat und auf der anderen Seite die Organisation. Und dass die als zwei verschiedene Sphären ja fast getrennt und in Spannung zueinander verstanden wurden. Und dann hat die Psychologie und die humanistische, sei es im Einzelnen, sei es in den Gruppen, doch erstmal versucht, den Menschen, und hat ihn, glaube ich, in vielem als Privatmenschen verstanden, zu stärken, in seinem Gewicht in dieser Schaukel Mensch oder Organisation.
Ja, und dass die Organisation letztlich für den Menschen da zu sein hat und deshalb der Mensch immer Vorrang hätte, so als Ausgangspunkt. Also, dass die humanistischen, psychologisch Orientierten den Mensch wertungsmäßig in den Vordergrund stellten und die Systemtheoretiker, also jetzt nehme ich Niklas Luhmann als Referenzbeispiel, dem man nun par excellence sagen kann, dass der die Organisation von der Organisation her gedacht hat. Und man hat ihm ja auch vorgeworfen, dass er gar keine Menschen in seine Theorie eingepflanzt hat, sondern da...
Ja, und von der Kommunikation, von der Interaktion her, was für uns sehr interessant war, zunächst einfach mal die Muster der Kultur und der Selbstorganisation von Unternehmen als solche zu betrachten und nicht und durchaus uns zu erlauben, es mal abgelöst von persönlichen Motivationen zu sehen.
Und Bedürfnissen. Den Punkt will ich pointieren, aber ich finde ihn im Nachgang so erstaunlich. Und die Frage an dich ist, wie ist das gelungen, dass also eine Welle über die Gesellschaft kam, die den Menschen in den Mittelpunkt rückte und die Bedürfnisse des Einzelnen gegen die Gesellschaft häufig, gegen die Übermacht durchzusetzen und zu befreien hatte. Und dann kommt eine systemische Theorie, die einen Ansatz hat, den Menschen, den Einzelnen gar nicht so sehr zu betrachten. Und dass aber doch diese, man spricht man ja auch von der systemischen Wende eben, dass wirklich nicht nur die Hegemonie im Denken bekommen hat, sondern dass beides heute so zusammengedacht wird, als wenn der Widerspruch überhaupt nicht existiert hätte. Also wie ist das gelungen?
Na, zunächst hat es damit zu tun, was wir vorher schon gesprochen haben, dass eben ganz verschiedene Fachdisziplinen mit Grundausbildung und Weltbildern begonnen haben zu kommunizieren. Ich erinnere mich an eine Tagung mit Niklas Luhmann und Francesco Varella, dem Jüngeren der beiden
Pendant von Maturana.
Biologen, ja. Und Heinz von Förster und wer da alles da war. Also man hat Fridtjof Capra, man hat also versucht, die die verschiedenen Weltbilder, die eben nicht allein den Menschen und dessen Biografie und dessen Gesundheit gesehen haben, sondern eben auch die kulturellen Entwicklungen, begonnen zusammen zu denken und zu reden, und es wurden auch einfach Begegnungsgewohnheiten entwickelt. Da hat ja die Heidelberger Gruppierung mit diesen ganzen Kongressen und so auch sehr wertvolle Beiträge geleistet.
Also mich wundert dein Ausdruck, die Kulturen zusammenzudenken. Und da würde ich das fragen wollen, also weil den Eindruck hatte ich nicht, dass die Kulturen zusammen, sondern die unterschiedlichen Disziplinen, und dass das vereinigende Element war, wie steuert man Systeme? Also die Kybernetiker haben mechanische Systeme, kommunikative Systeme, dann kam Luhmann und hat das auf soziale Systeme übertragen, und die Familientherapeuten wollten ja ohnehin Systeme, soziale Systeme beraten. Also dass das das einigende Element war, aber wenn du sagst, ja, die Kultur, die unterschiedlichen haben sich vereinigt, dann überrascht mich das. Und würdest du sagen, dass es ein kulturorientiertes Projekt war, Systemtheorie?
Nein, also es wurde nicht als solches damals propagiert, sondern es war genauso, wie du das gerade geschildert hast. Ich selbst nenne das aber, jede Profession und jede hat ja ihre eigenen Kulturen, ihre Weltbilder, ihre Art, mit wem sie redet, wie sie ihren Erkenntnisfortschritt zu organisieren versucht, wen sie als relevant für einen Dialog und für eine Neuorientierung als Gesprächspartner ansieht und all das. Und das alles nenne ich Kultur.
Okay, da wage ich jetzt mal eine steile These. Dass Kultur im Laufe der Versuche, Systeme zu steuern und Systeme auch theoretisch zu erfassen. Und was eben Luhmann gemacht hat, war ja eben, dass alle Systeme er in seine Theorie einbauen wollte, dass mit dieser Ausdifferenzierung, die ja nach einem funktionalistischen Verständnis stattfindet, dass das an die Grenzen stößte, weil man merkte, da gibt es etwas, was mit dieser Theorie nicht erfassbar und auch nicht beratbar war. Und das wurde dann im Laufe der Nullerjahre, vielleicht schon in den 90ern, in die große Schublade Kultur gepackt. Und das ist dann das, was ich sozusagen als kultureller Shift im neuen Jahrtausend wahrnehme, dass Kultur die vorrangige Denke war, was auch in den Kulturwissenschaften, in der Soziologie wirklich jetzt Vorrang bekommen hat. Kultur als bedeutsamsten Punkt und nicht mehr, wenn man so will, die funktionalistische Ausdifferenzierung maßgebend ist. Da steuere ich so ein bisschen auf unsere Zeit heute hin, wohin es dann auch mit der Systemtheorie geht.
Ja, also ich sage ja ein bisschen salopp, Kultur holt das Beste der Beteiligten in den Vordergrund und verknüpft es miteinander. Ob es immer das Beste ist, weiß man nicht, aber es holt bestimmte Aspekte in den Vordergrund. Und das sind, glaube ich, an den Beteiligten Disziplinen von Praktikern und Wissenschaftlern und Kulturprotagonisten sind ganz bestimmte angezogen worden von dieser Idee, wir müssen systemgrenzend überschreitend kommunizieren, wir müssen aufeinander bezogene Entwicklungen leisten, wir müssen die Sprachen und Verständnisse, Welt- und Menschenbilder der anderen zumindest verstehen. Und gerade Luhmann war ja jemand, da würde ich auch gern gleich noch was dazu sagen, die Praktikabilität seines Ansatzes, der aber ja sehr konsequent geblieben ist mit dem Ansatz eben Muster und wechselseitige Kontingenzentwicklungen und ähnliche Dinge zu beschreiben, der aber vom Persönlichen her, ich habe ihn in Erinnerung, wie er Familientherapie-Sessions, die wir in Dialogkonferenzen demonstriert haben und bei denen er mitdiskutiert hat und so. Er war einer der einfühlsamsten und verständnisvollsten. Da waren andere, die mehr menschenorientierte Konzepte hatten, oft sehr viel rigider. Also es ist da eine Melange entstanden, dass einerseits man vielleicht auch manchmal übermäßig dann die Sichtweise etwa der Neurowissenschaften in ihrer Praktikabilität für die Praxis total überbewertet hat. Mhm. Oder den Luhmannschen Ansatz, ich finde ihn wissenschaftlich hochinteressant für soziologische Fragestellungen. Mhm. Ich finde ihn als Praktiker in der Organisationsberatung nicht relevant. Und das ist auch noch lange nicht ausgegoren. Ich erinnere mich, vor wenigen Jahren gab es immer noch Kongresse über Organisationspsychologie, in denen, wenn auf dem Podium diskutiert wurde, Luhmann-mäßig, der Mensch ist sozusagen eine Randerscheinung an Material, um diese Muster, die man beschreiben will, zu bedienen. Wenn man dieselben Leute aber dann als Organisationsberater gesehen hat, war völlig klar, dass sie eigentlich den Menschen als Erkenntnisobjekt ansehen und die Interaktion zwischen Menschen. Mhm. Und da ist oft auch ein Bruch gewesen zwischen der Denke und der propagierten Konzeptionalisierung und dem, was ich zumindest aus meiner Sicht in der konkreten Praxis gesehen habe.
Ja,
und wir haben hier die Konsequenz draus gezogen, zwar Luhmann von seinen soziologischen Sichtweisen her sehr wichtig zu nehmen, aber Organisationen, Unternehmen als Systeme von Menschen in ihren Rollen zu sehen. Mhm. Und über die Rollen kommen wir dann eben auf den Organisationseinfluss, dass es nicht der Privatmensch im Gegensatz zur Organisation ist, sondern der Mensch in seiner Organisationsrolle. Und da finden wir dann die Begegnung und den Anschluss in einer Sprache an Organisation. Und das hat die Luhmannsche Sichtweise nicht leisten können. Mhm.
Ja, also ich glaube, dieser Widerspruch von systemtheoretisch denken und reden und dann aber sehr humanistisch orientiert beraten.
Bisschen psychoanalytisch orientiert, dass man wirklich dann plötzlich wieder in Kindheit denkt.
Ja, ja, ich glaube, das ist heute gang und gäbe, weshalb es eben auch möglich erscheint, vor allen möglichen Beratungsformaten systemisch davor schreiben zu müssen, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Aber was dann passiert, ist was völlig anderes, und dass diese zwei großen Strömungen, die wir jetzt schon so besprochen haben, da wirklich zusammengewachsen sind, zumindest im Beratungsmarkt, außerhalb einer kritischen Reflexion. Ich denke, von außen wird das schneller wahrgenommen.
Ja, und diese Entwicklung ist auch noch lange nicht zu Ende und soll auch gar nicht zu Ende sein. Aber damit diese Entwicklung eben nicht zufällig passiert, sondern dass es dazu auch
Wir sind Multichannel unterwegs, das genau, ist völlig in Ordnung, dass da ein Telefon klingelt und da noch eine SMS reinkommt. Vielleicht breche ich nochmal.
Das ist dazu.
Ja. Ja. Ich wollte die Situation nochmal nutzen, diese Lanze für einen einfühlsamen Luhmann zu brechen, weil das liest man und hört man ja ganz selten. Und da du das erwähnt hattest, vielleicht das nochmal verstärken, dass du ihn als sehr einfühlsamen Beobachter wahrgenommen hast. Ich nehme an, er war bei der familientherapeutischen Session da Beobachter.
Ja, wir haben solche Begegnungstagungen in Heidelberg von der IGST damals, also von der Heidelberger Gruppierung um Stirlin, und ganz ausdrücklich solche dialogorientierten Tagungen gemacht und dann gebeten, dass die Prominenten anderer Fachdisziplinen sich überlegen, was sie denn jetzt nun sagen können zu einer Familientherapie-Session. Mhm. Ich erinnere mich an Francesco Varella, der leider verstorben ist schon, der irgendwann sagte, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir eine Familie auch als biologisches System beschreiben können. Mhm. Da weiß ja offenbar die Wissenschaft noch gar nicht viel darüber. Man weiß was von Angleichung von Menstruationszyklen und Ähnliches. Aber wahrscheinlich gibt es da derartig vieles Geschehen, das man auch auf der biologischen Ebene beschreiben kann, was zusammenspielt, wofür wir noch gar keine Sprache haben. Dann haben wir ja diese ganze Hellingersche Entwicklung, dass der gezeigt hat oder besonders betont hat, andere haben das auch getan, dass man Dynamiken in Familien irgendwie gespielt abbilden kann. Man weiß nicht, was daran intuitive Magie ist und was daran wirklich eine
Wahrnehmung, ne?
Ja. Und Entwicklung ist. Aber Vieles war so verblüffend in der Wirkung und oft so plausibel in der Verständnisanreicherung, dass wir sicher noch lange nicht am Ende sind, zu verstehen, wie solche Interaktion von Wirklichkeitssphären eigentlich stattfindet. Und da sind wir, jetzt wurde dann wegen des sehr autoritären Stils von Hellinger diese Sichtweise dann auch oft wieder verfemt für eine Zeit lang, aber es hatte ja auch einen sehr wichtigen Kern. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Aber weil das so ist, halte ich es für notwendig, dass wir zumindest in den höherwertigen Qualifizierungen den Ausbildungskandidaten diese Metaperspektive, diese Diskussion, aus welcher Sichtweise versuche ich eigentlich gerade Leben und Wirklichkeit zu verstehen und anzugehen, dass die immer auch Übung erfährt. Und das tun wir sehr konsequent in unserem Curricula, sodass die Leute jetzt nicht die eine oder andere Sichtweise auf dem heutigen Stand lernen, um das halt rezeptartig als Gewohnheitsverständnis umzusetzen, sondern dass sie jederzeit auch merken, wenn sie damit nicht wirklich Gutes verstehen und bewirken können, dass es dann daran liegt, dass man einfach das Verstehen erweitern muss und vieles einfach lange noch gar nicht versteht.
Ben, ich will so ein bisschen das Ende einsteuern, weil wir schon, also wir können wahrscheinlich noch Stunden weiterreden so. Und die Entwicklung nimmt ja noch ihren Lauf und wir haben auch sozusagen gut 20 Jahre von den Nullerjahren bis heute, die wir nicht so richtig in den Blick genommen haben. Vielleicht sind wir dafür auch noch ein bisschen zu nah dran. Wenn ich jetzt, oder wenn wir so festhalten, dass systemtheoretische Gedanken, systemische Gedanken die Breite der Beratungsszene erobert haben und keineswegs die humanistischen Ideen verloren gegangen sind. Wo würde als nächstes Erneuerung stattfinden? Also was müsste geschehen, um dieses doch recht gut zusammenspielende Paar zu irritieren? Siehst du da Ansätze einer neuen Entwicklung, eines neuen Paradigmas neben oder statt dieses Gegensatzpaares von humanistischer Idee und Systemtheorie?
Na, ich glaube, es gibt von all den Strömungen auch sehr plakative Versionen nach wie vor, auch das Systemische. Es wird ja von vielen eigentlich nur als Wertbegriff verwendet und sie denken sehr klassisch, sie denken nicht wirklich in der Architektur von Wirklichkeit, sondern verwenden dann doch Gewohnheitswirklichkeiten.
Ja, d'accord.
Und es gibt aber Bemühungen, wie wir diese Konferenz an der Universität Wittenherdecke hatten, die sich damit beschäftigt hat, wie die verschiedenen Schulen dann Organisation verstehen. Und auch da merkt man, dass man alles noch hat von psychodynamisch Individualorientierung, die so ein bisschen in Systeme getragen wird, bis hin zu einem Versuch, wirklich multidisziplinär ranzugehen. Also ein Organisationsberater, ich sage immer, Coaches sind Zehnkämpfer. Der kann nicht in der einen oder anderen Dimension seine Erklärungen liefern und seine Arbeit optimieren, sondern der muss eigentlich eine Verantwortung gegenüber allen Gestaltungsdimensionen von Organisation und Unternehmen wahrnehmen. Er muss nicht für alle Spezialist sein, aber er muss anschlussfähig sein und er muss sich um seine Anschlussfähigkeit bemühen. Also eine Integrationsverantwortung, eine Verantwortung für eine bewusste Metasprache, für eine Offenheit gegenüber den anderen Disziplinen, aber eben auch nicht anything goes. Wir haben ja heute das Problem, dass uns die Systeme in ihrer Komplexität um die Ohren fliegen. Und die Systemiker haben sich lange darin gefallen, noch auszudifferenzieren und noch eine tolle neue Idee zu entwickeln, wo die verantwortlich handelnden Akteure der sozialen Systeme zu Recht gesagt haben, ich brauche es übersichtlich, ich muss die Menschen mitnehmen, ich brauche es herunterbrechbar in einfache Konzepte, dass die Menschen das in ihrem Alltag auch leben können. Und diese Auseinandersetzung auch mit der intelligenten und kulturgerechten Reduktion von Komplexität und dass es aber eben dann nicht schematisch wird, dass das Pendel nur in die andere Richtung schlägt, sondern dass man möglichst viele Menschen lernen, einfach und schlicht zu sein, sich durchaus auch zu erlauben, mit einfachen Regeln und Vorgehensweisen Kulturgewohnheiten neu einzuüben und trotzdem ein komplexeres Metabewusstsein, zumindest unter den Fachleuten, da ist, dass da nicht neue Schemata entwickeln, sondern dass das Ganze lern- und entwicklungsfähig bleibt. Und das ist, glaube ich, wenn man das ein neues Paradigma nennen will, wäre das das, als dass man den Menschen in seinen Rollen und über die Rollen in seinen Kontextbezügen und weil die Kontextbezüge aus vielen Disziplinen heraus ja ganz unterschiedlich beschrieben werden. Eine Organisation ist ja für den Finanzmann was ganz anderes als für den Personalentwickler, dass man ein komplexes Verständigungssystem und eine Dialogbereitschaft entwickelt auf den verschiedenen Durchdringungsebenen. Das halte ich für die Notwendigkeit, das ist aber auch die Entwicklung der Zeit. Wir sind da schon immer sehr viel unterwegs gewesen und wir haben das Gefühl, vieles wurde anfänglich gar nicht verstanden von unseren Konzepten. Und je länger die Zeit geht, desto mehr werden sie verstanden. Und umso mehr weht uns auch der Zeitgeist in diese Siegel der Integrationsverantwortung, den bewussten Umgang mit Komplexitätserhöhung, aber auch mit Komplexitätsverminderung, mit der Integration aus Lernsituationen in Alltagssituationen, diese auch sehr nahe zueinander zu bringen, Learning by the job, on the job und Veränderung der Bildungsrollen und Bildungsinstitutionsfunktionen und Ähnliches. Da gibt es eine ganze Menge von Entwicklungen. Ich habe auch dazu ja viel geschrieben, die wir noch lange nicht genügend weit getrieben haben.
Also dass es angekommen ist, die Sprache zumindest auch, ne, und die Anforderungen, Aufforderungen so aus der systemtheoretischen Betrachtung im breiten Beratungsspektrum, das ist, glaube ich, ganz deutlich. Jeder will heute integrativ arbeiten, jeder will heute holokratisch arbeiten, will ganzheitlich denken, will alles mit beachten, aber dann auch wiederum ganz einfach machen und ganz simpel. Und was davon funktioniert oder wirklich nachhaltig ist, dafür sind wir einfach zu nah dran. Da wissen wir noch nicht, was draus wird. Aber ich höre das schon sehr auf dem Ohr, das sind die systemtheoretischen Ansätze. Also Rollen und in ihren Funktionen begreifen und ihren Wirkungsweisen. Ich bin noch auf der Suche, wenn ich das so freimütig sagen darf, herauszufinden, was machen Systemtheoretiker, wenn sie funktional differenzieren, wenn sie in Ausdifferenzierungen gehen und immer den Unterschied suchen und machen und das von außen zu betrachten, also das eben nicht mit einem systemtheoretischen Ansatz zu fragen, was ist die Funktion dieses Unterscheidens und des Differenzierens, sondern was hat das für Wirkungen und kommen tatsächlich immer wieder auch zu diesem Punkt, den wir heute stark betonen, von Kultur und in den Kulturwissenschaften die praxisorientierte Betrachtung, was machen Menschen in ihren Tätigkeiten und sehe dort fruchtbare Ansätze. Du hast die Diskussion um die Singularitäten und Andreas Reck wird sicherlich auch verfolgt oder gestreift.
Nee, ich muss gestehen, dass da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß.
Okay. Also da scheinen mir fruchtbare Ansätze zu liegen, die sich wahrscheinlich verbinden werden auch. Also es wird nicht einen großen Umschwung geben.
Ja, und ich glaube, dass also nicht nur von den Konzepten, sondern auch von den Verstehensmodalitäten sind wir ja integrativ unterwegs. Mhm. Es geht ja nicht nur darum, Erklärsysteme, Erkenntnissysteme zusammenzuführen, sondern es geht auch darum, das Verstehen, was ja immer nah mit biologischen und gesellschaftlichen Lebensprozessen zu tun hat, mit dem Erkennen und Erklären können zu integrieren. Also wir kriegen auch von daher ein integratives Bildungs- und Dialogparadigma. Also auf ganz vielen Ebenen haben wir eine Integrationsverantwortung. Der Gerald Hüder hat mich mal vor ein paar Jahren gefragt, am Telefon, völlig überraschend, wie würdest du das nächste Jahrhundert beschreiben? Was sind da die wesentlichen Herausforderungen? Und ich habe spontan gesagt, das ist ein Jahrhundert der Integrationsverantwortung. Also wir können uns, weil uns die Dinge um die Ohren fliegen, nicht länger leisten, Teilaspekte übermäßig hochzuzüchten und gesellschaftliche Ressourcen dafür verbrauchen zu wollen. Oder wir können uns auch nicht mehr leisten, die Aufmerksamkeit der Menschen mit Teilaspekten, die sich nicht verantworten vor dem Ganzen, die sich nicht darum bemühen, mit den anderen Gestaltungsaspekten von Gesellschaft und Zukunft, was Nachhaltigkeit betrifft, was gesellschaftliche Entwicklung vom Zusammenspiel von Profit- und Non-Profit-Orientierung betrifft. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die können wir nicht länger separat entwickeln. Die Ressourcen reichen für all das nicht. Die Ressourcen reichen eigentlich in jeder Hinsicht nur, wenn wir lernen, die Dinge zusammenzuführen. Und deswegen ist die Integrationsverantwortung ganz wichtig. Und deswegen bin ich auch froh über das Gespräch heute, weil für Menschen, die das so nicht miterlebt haben, dass die einerseits sehen, wie sowas geschichtlich sich entwickelt, an welchen Orten es sich entwickelt, auf welchen Bühnen, mit welchen Playern, aber auch, dass es durchaus geschieht, wenn auch in längeren Zeitraumen Räumen als ungeduldige Pioniere wie ich es mögen. Ich habe ja damals, als wir angefangen haben mit dem Systemischen und so, haben wir gedacht, in 5 Jahren ist das durch. Und wir haben heute immer noch Denkweisen aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, neben Denkweisen, die schon sehr weit voranreichen. Und wir müssen einfach alle zusammen unsere Kulturbeiträge leisten, dass wir das in eine lebbare, und zwar biologisch, gesellschaftlich lebbare, wie auch vom Humanum her lebbare Zukunft der Menschen zusammenführen.
Bernd Schmidt, vielen Dank für dieses hochinteressante und sehr inspirierende Gespräch zur Entwicklung von Beratung in Deutschland.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch Freude gemacht, da ein Stück zurückzublicken. Und ich möchte vielleicht einladen, alle Menschen, die sowohl Schriften als auch Videos, Audios und Ähnliches interessiert. Wir haben das alles kostenlos zum Download auf der Website des Instituts für Systemische Beratung, also www.isb-w.eu.
Da stellen wir den Link mit auf die Shownotes. Da können Sie
ja, die sind sehr gerne eingeladen. Hat mir sehr viele Freude gemacht. Ja,
tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts, wo das geht. Auf Google Podcasts geht es meines Erachtens auch. Und vergessen Sie dabei nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Sagen Sie Ihren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zum Thema Organisationsberatung, Konfliktcoaching und Mediation. Schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen zu den einzelnen Themen. Die werde ich gerne aufnehmen und hier mit einspielen. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und wünsche viel Erfolg für das, was für Sie ansteht, was gelingen soll und gelingen wird. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sascha Weigel.